das. Ihr kennt jemanden und ihr schenkt euch etwas, immer vielleicht so in dem wahren Wert von einem Glas Honig. Ab und zu, so um so 5, 10, 15 Euro, je nachdem, was das für ein Honig ist, Rapsblüten, sonst was für super Honig. Und auf einmal bekommt ihr aber etwas von eurem Gegenüber geschenkt, was diesen Wert übersteigt. Ich habe überlegt, wie kann man dieses Verhältnis gut darstellen? Angenommen, ihr bekommt ganz Liechtenstein geschenkt. Ich meine jetzt aber nicht nur mal euren schönen Ort, sondern diesen klassischen Steuerstaat Liechtenstein. Normalerweise ein Glas Honig und auf einmal so eine riesige Landmasse mitsamt Steuerparadies und allem. Und ihr denkt euch, das kann doch gar nicht sein. Ihr habt aber den Zuspruch von eurem Gegenüber, ihr bekommt das geschenkt. Ihr müsst nichts dafür tun. Und denkt euch irgendwie, okay, ich habe den Zuspruch, aber irgendwie glauben kann ich das einerseits nicht. Und andererseits kommt vielleicht bei dem einen oder anderen der Wunsch auf, man möchte das irgendwie wieder gut machen. Nun ist das Problem aber, ich glaube, selbst wenn man ökonomisch ein ganzes Leben lang arbeitet und auch kreativ, man kriegt irgendwie die Geldmasse, die ökonomische Masse von Liechtenstein nicht wieder ersetzt. Also wie reagieren, wenn man etwas geschenkt bekommt, was man nicht glauben kann? Man versucht es vielleicht irgendwie wieder gut zu machen. Und man versucht auch vielleicht zu denken, das kann so nicht sein. Und ich versichere mich lieber auf eine andere Art und Weise nochmal und versuche durch Geldanlagen vielleicht zu einem ähnlichen Reichtum zu gelangen. Das ist ein abstraktes Bild, ich weiß. Geht ein bisschen mit Selbstverschuldung einher. Und ich habe euch einen etwas längeren Text mitgebracht. Den Gedanken brauchen wir später wieder. Ich lese euch den. Es ist eine eigene Übersetzung angelehnt an Luther und Einheitsübersetzung. Die waren sehr nah dran an dem, was ich übersetzt habe. Aus dem Brief an die Kolosser in den Versen, ab den Versen 8 bis 23. Es ist ein wenig länger, aber wie immer bei der Heiligen Schrift, es lohnt sich dran zu bleiben gedanklich. Sehet zu, dass ihr euch nicht fangen lasst durch Philosophie und leere Täuschung und den Lehren der Menschen, den Elementen der Welt und nicht gemäß Christus. Denn in ihm wohnt die Überfülle des Gottseins körperlich. Und ihr seid die in ihm Befüllten, denn er ist das Haupt der Obersten und Herrschaftsgewalten. Denn in ihm seid ihr beschnitten mit der Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist. In dem Ablegen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ihr wart tot in euren Übertretungen und in der Unbeschnittenheit des Fleisches. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Übertretungen vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn aus unserer Mitte genommen und ans Kreuz geheftet. Die Obersten und Herrschaftsgewalten hat er entkleidet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat Gott über sie triumphiert. Darum soll euch niemand verurteilen wegen Speise und Trank oder wegen eines Festes, Neumondes, Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten von dem, was kommen wird, ist aber körperlich in Christus. Niemand soll euch den Kampfpreis absprechen, der sich gefällt in falscher Demut, in Verehrung der Engel, der als Eingeweihter mit Visionen prahlt und sich ohne Grund nach fleischlicher Art wichtig macht. Er hält sich nicht an das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch Gelenke und Bänder versorgt und zusammengehalten wird und durch Gottes Wirken wächst. Wenn ihr mit Christus, den Elementarmächten der Welt, gestorben seid, warum lasst ihr euch dann, als würdet ihr noch in der Welt leben, vorschreiben, berühre dies nicht, iss das nicht, Fass das nicht an. Das alles wird verbraucht und vernichtet. Menschliche Satzungen und Lehren sind es. Man sagt zwar, in ihnen liege Weisheit, es sei freiwillige Frömmigkeit und Unterwürfigkeit, den Leib nicht zu schonen, doch das bringt keine Ehrfurcht ein, sondern dient nur zur Befriedigung fleischlicher Eitelkeit. Der Herr segne uns dies Wort. Amen. Ein langer Text. Und ich muss zugeben, ich habe ihn gewählt. Er hat mich angesprungen, weil eins meiner Studienfächer gleich oben stand. Lasst euch nicht einfangen durch Philosophie. Ich habe das studiert und will ein bisschen klar machen, welcher Philosophie und welchen Irrlehren die Gemeinde in Kolossä aufgesessen ist. Beim ersten Mal lesen ging es mir vielleicht so wie euch. Man hört es und man hört einen ganzen Schwung von verschiedenen Dingen und denkt sich, was ist denn überhaupt hier los bei den Leuten? Erstmal ganz kurz, Kolossä, wir wissen da nicht mehr so viel drüber, denn die Stadt, die liegt in der heutigen Türkei, im früheren Phrygien. Das ist auf der Straße von Ephesus nach Melet, lag diese Stadt, ist aber leider 60 nach Christus durch ein Erdbeben verschüttet worden. Und war reich durch Wollhandel, das einfach mal so. Und wir haben hier diesen einen Brief und wir wissen auch nicht genau, was da los war. Wir wissen nur sozusagen über den Brief an die Kolosser, dass die irgendwie Probleme hatten und irgendwie etwas aufgesessen sind, was ihre Lehre, die Lehre des Evangeliums verfärbt hat. Und ich versuche heute diese Aufgabe, euch das ein bisschen klar zu machen. Und werde da sukzessive durchgehen und zum Schluss mache ich die Klammer wieder zu mit dem geschenkten Lichtenstein. Also, seht zu, dass ihr euch nicht einfangen lasst durch Philosophie, durch Lehrertäuschung, durch den Lernen der Menschen. Philosophie ist erstmal per se nichts Schlechtes. Für uns protestantische Christen ist vielleicht der Begriff ein bisschen fremd. Es heißt eigentlich nur der Freund der Weisheit, Philos und Sophia. Es ist nichts, was irgendwie verderblich wäre. Und in der alten Kirche, das heißt die Kirche, sag mal, in der Antike, ist es auch völlig normal, mit diesem Begriff umzugehen. Und man befindet sich in einer reichhaltigen Gesellschaft von verschiedenen Lehrschulen. Philosophie bedeutet auch ganz oft eine Glaubensgemeinschaft. Zum Beispiel wird von Philon, einem Zeitgenossen von Christus und Paulus, die Sekten der Juden, also die Sadduzäer, die Essener, die Pharisäer, auch als Philosophias bezeichnet. Also die Schnittmenge zwischen Denkschule und Glaubens- oder Religionsschule verschwimmt so ein bisschen. Der Punkt, der aber hier gemacht wird, ist leere Täuschung und Lehren der Menschen. Das klingt im Deutschen sehr ähnlich, die Lehre und die Lehre. Im griechischen Urtext steht da natürlich das anders, aber es ist wirklich eine leere Täuschung, da ist nichts dahinter. Der Schreiber des Kolosserbriefes warnt davor, dass wir nicht irgendwas aufsitzen sollen, was nicht Christusgemäß ist. Also irgendwas, was sich einschleicht. Ich bin davon nicht gefeit, ihr seid nicht davon gefeit, keine Gemeinde, dass man irgendwie bestimmte Leute, Philosophen, Glaubenslehrer gut findet und das einfach übernimmt, weil es gescheit klingt oder weil es sich bewährt hat oder vielleicht, weil es bei uns schon immer so war. Und wir sollen uns da aber prüfen und sollen einfach überlegen, ob das nur Menschenlehren sind oder ob das mit dem Wort korrespondiert, ob das mit dem Kern des Evangeliums korrespondiert. Und dann steht da noch etwas von den Elementen der Welt. Ich habe erst mal gedacht und bin drüber gestolpert, was ist das? Und es meint tatsächlich die Weltelemente. Früher in der Antike Feuer, Luft, Wasser, Erde und Äther. Es sind in der Antike quasi fünf Elemente und man hat früher die Vorstellung gehabt, dass die Natur daraus zusammengesetzt ist und auch wir Menschen. Das war das Bild. Und das Bild war, man ist dem irgendwie ausgeliefert, sozusagen. Und diese Weltelemente, die schließen sich irgendwie gegenseitig aus. In Abstoßungs- und Anziehungsmomenten ist da ständig eine Unruhe. Und die Kolosser haben gedacht, wir müssen irgendwie diesen Weltelementen entfliehen. Wir müssen irgendwie Ruhe finden und haben das auch bei Christus gesucht. Das Problem ist aber, es war eher immer so ein Christus plus. Also sozusagen, man hat diesen Christus, aber man nimmt noch Sachen sich zusätzlich her, um sich irgendwie so ein bisschen abzusichern. Man kann irgendwie nicht glauben, dass man Liechtenstein geschenkt bekommt, dass man so viel Gnade geschenkt bekommt und will sich irgendwie zusätzlich versichern. Und der Schreiber schreibt, in ihm wohnt doch die Überfülle des Gottseins körperlich, leibhaftig. In diesem Christus ist alles, was notwendig ist. Und wir sind die in ihm Überfüllten, die Befüllten sind wir. Und er ist das Haupt. Es war irgendwie den Kolossern nicht klar, dass dieser Christus über diesen Weltelementen steht. Für uns heute ist es vielleicht ein bisschen fremd, dass Feuer oder Wasser oder so etwas uns dominieren könnten, sind dann vielleicht ein Tacken aufgeklärter. Aber vielleicht gibt es auch bei uns etwas, was da nämlich steht, Mächte und Gewalten ist es manchmal übersetzt. Da steht Arche und Ezousia im Urtext. Und das hat ganz viele Bedeutungen. Arche bedeutet so viel wie die Obersten, die Anführer, die Ersten. Und Ezousia ist die Vollmacht. Wenn jemand mit Vollmacht spricht, wenn jemand Autorität hat. Und dieser Jesus, dieser Christus steht über all diesen Herrschaftsgewalten, Obersten, allen, die in Vollmacht hatten. Und die Kolosse haben das irgendwie vergessen, wollten sich irgendwie absichern. Die hatten Angst gehabt, so sehr diesen Weltmächten, diesen Weltelementen ausgeliefert zu sein, dass sie irgendwie sich absichern wollten und da raus wollten. Und jetzt kommt noch so ein Punkt. Nicht nur haben sich die Kolosser bedient bei heidnischen Kulten sozusagen, bei dieser virulenten Angst in der Antike, irgendwie müssen wir raus aus diesen Weltelementen, sondern sie waren ja mehrheitlich Heidenchristen, sie haben sich auch beschneiden lassen. Und es heißt, in ihm seid ihr doch beschnitten mit der Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist, in dem Ablegen des Leibes, des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Eine Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist. Das ist im Alten Testament schon ein Bild dafür. Mit Händen gemacht sind künstliche Dinge. Gott hat einen Tempel, so heißt es, der nicht mit Händen gemacht ist. Wir können ihm nichts bauen, wo er wohnen kann. Und wir können auch nicht von äußerlich sozusagen durch die Beschneidungshandlung in dem Fall irgendetwas Gnadenvolles herbeizwingen. Und man weiß aber auch nicht, ob das einmal eine Referenz ist auf das Judentum, sozusagen, weil Beschneidung gab es in der Antike auch in den fernöstlichen Kulten. Und wenn wir sehen, Kolossee liegt in der Türkei und im Iran, Irak und also quasi weiter östlich war es auch gebräuchlich, diese Beschneidung vorzunehmen, um sich aus der Welt sozusagen abzuschneiden, um diesen Weltelementen irgendwie zu trotzen und da irgendwie einen Kult zu vollziehen, um sich irgendwie da abzusagen. Mit Christus wurde ihr aber in der Taufe begraben und auferweckt durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ihr wart tot in euren Übertretungen und der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht und uns alle Übertretungen vergeben. Scheinbar war es ihnen nicht so klar. Es war ihnen nicht klar, dass diese ganzen Übertretungen vergeben sind. Übertretung, oft mit Sünde übersetzt, aber rein wortwörtlich ist das genau der Punkt. Gott gibt uns ein Geländer oder einen Rahmen, in dem wir sicher treten können, in dem wir sicher laufen und uns bewegen können. Und das Wort Übertretung finde ich sehr treffend, weil wenn wir heraustreten sozusagen aus seinem Segen, dann ist es ein Fehltritt. Das ist das, was das Wort, was hier mit Sünde übersetzt wird, oft meint. Alle unsere Übertretungen sind vergeben sozusagen und der Punkt ist, weil Christus uns lebendig gemacht hat, aufgrund von ihm, nicht aufgrund dessen, dass es irgendeine weltliche Beschneidung gibt, sondern weil er unser Herz beschnitten hat. Und jetzt kommt's. Der Schuldschein, der gegen uns sprach, ist durchgestrichen, seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn aus unserer Mitte genommen und ans Kreuz geheftet. Ich habe zu Anfang dieses Bild gebraucht, ihr bekommt etwas geschenkt und das ist Gnade. Ihr schenkt euch was und man muss nicht innerlich schon denken, wie kann ich das wieder gut machen? Jetzt muss ich den Warenwert bestimmen und das Gleiche wieder zurückgeben. Aber manchmal ertappt man sich dabei, dass man irgendwie denkt, okay, Rapsblütenhonig zurück, Lichtenstein zurück. Und der Punkt ist, dieser Schuldschein, das ist in der Übersetzung, kann man das nicht rüberbringen, das ist ein selbst ausgefüllter Schuldschein. Ihr könnt mal den Philemon-Brief lesen, der ist ganz kurz, das ist nur eine Seite. Da schreibt Paulus auch, die Schulden, die er hat, um jemanden, den Onesimus, irgendwie zu verköstigen, das schreibt er selbst mit eigener Hand auf. Also meine eigenen Schulden, und das ist hier auch gemeint, die ich mir vielleicht sogar selber einbilde, die ich Gott gegenüber hätte, die sind an das Kreuz geschlagen. Dieser Schuldschein können Sachen sein, die ich mir selber auferlege eventuell. Gott hat mich, Christus hat mich errettet und auferweckt. Jetzt muss ich doch was tun. Ich muss unbedingt, wir kommen gleich drauf, was es in dem Text bedeutet. Ich muss unbedingt im Chor mitsingen oder ich muss unbedingt fasten. Ich muss meinen Leib züchtigen. Ich muss, ich habe Schulden bei Gott. Das ist aber nicht der Punkt, wie Gnade funktioniert. Denn der hat uns diesen Schuldschein, auch diese ganzen Sachen, die wir uns selber geißeln, uns selber irgendwie da aus Krampf etwas zurückgeben wollen, auch das hat er an das Kreuz geheftet. Da steht ja die Schuld immer. Ihr wisst es sicherlich, dass da Inri stand. Jesus Nazarus Rex Judicorum, also Juderum, also Jesus von Nazareth, der König der Juden auf Latein. Die Schuld stand immer an dem Kreuz, die derjenige Verbrecher begangen hat. Und da gebraucht der Schreiber des Briefes auch dieses Bild, auch unsere Schuld, die wir uns selber ausstellen, wo wir sagen, nicht, da hast du wirklich gesündigt, dass das Gott feststellt, sondern die Schulden, die wir uns selber aufschreiben, wo wir sagen, ich muss mich so und so verhalten, ich muss das so und so gegenüber Gott, gegen meinem Nächsten, ich muss das irgendwie so machen, nicht aus der Schrift heraus, sondern aus irgendeinem komischen Drang, aus irgendeiner Fleischeslust letzten Endes oder einem Drang. Ich komme gleich noch drauf, der Text zeigt uns das noch ziemlich gut. Das ist aber alles an das Kreuz geheftet, auch der Druck, auch die Schulden, die wir uns selber machen. Die Obersten und Herrschaftsgewalten, ist wieder genau das Gleiche, was wir vorhin hatten, über den Jesus thront, die hat er entkleidet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat er über sie triumphiert. Diese Hohen, diese Obersten, alles, was in der Welt Kraft hat, die Weltgewalten, alle Philosophie, alle Gedanken, alle Leute, die irgendwie politische Gewalt haben, alle, die in Vollmacht sprechen, haben keine Kraft mehr, sind entkleidet. Das ist das gleiche Wort, was verwendet wird, wie bei diesem Ablegen dieses Fleischesleibes, bei der geistlichen Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist. Da steht dasselbe Wort. Entkleiden, ablegen. Wir haben unseren Fleischesleib in der Taufe und in der Beschneidung, die Gott an uns durchgeführt hat, abgelegt. Da steht wirklich Leib des Fleisches, Körper des Fleisches. Das ist vorbei. Wir müssen diesen ganzen Zwängen, die unser Körper hat, nicht mehr blind gehorchen. Wir sind dem entkleidet. Und genauso entkleidet eben dieser Christus alle Obersten und Gewalten. Man könnte auch sagen, er entwaffnet sie. Er macht sie bar. Er macht sie bloß. Er stellt sie zur Schau. Und es steht auch da, Gott hat über sie triumphiert. In der Antike ein bekanntes Bild. Als Caesar endlich seinen Triumphzug über Gallien bewilligt bekommen hat, als er Diktator war, wird der besiegte Gallierfürst, der Oberste sozusagen, der Vollmacht hatte über die Gallier, Vercingetorix in Rom durch die Straßen geführt, besiegt, entkleidet, entwaffnet. Caesar zeigt seinen Triumph, seinen Pompa über diejenigen, über die er triumphiert hat, die er niedergerungen hat. Und der Schreiber des Kolosserbriefs zeigt das hier. Christus triumphiert über alle Obersten, alle Herrschaftsgewalten, alle Weltelemente und alle Schulden, die wir uns selber machen. Und auch alle Schuld, die wir tatsächlich haben. Er triumphiert darüber. Und jetzt kippt der Text so ein bisschen und jetzt wird es ein Hauch konkreter, was damit ganz praktisch sozusagen gemeint sein kann, mit diesem ganzen Fleischlichen. Darum soll euch niemand verurteilen wegen Speise oder Trank, wegen eines Festes, Neumondes, Sabbates. Das ist alles nur ein Schatten von dem, was kommen wird, aber körperlich ist in Christus. Niemand soll euch den Kampfpreis absprechen, der sich in falscher Demut gefällt, in Verehrung der Engel, der mit Visionen prahlt und sich fleischlich wichtig macht. Ja, liebe Geschwister, da sind viele Sachen aufgezählt. Man hat irgendwie versucht, hier einzuziehen, noch irgend so ein Christus Plus, irgendwelche Extralehren. Man hat irgendwie nicht geglaubt, dass diese Gnade, dass diese Herrschaft, die Christus über alles hat, reicht. Sondern man müsse sich irgendwo hier und da noch was zusammenklauben. Man müsse irgendwie wieder anfangen, Teile des Gesetzes zu halten. Mit der Beschneidung kommt ja eigentlich, wenn man Paulus folgt, das ganze Gesetz wieder, wenn man sich als Heide auf einmal beschneiden lässt. Und dann sämtliche Neumonate und Sabbate. Und irgendwie hatten die Kolosser auch so ein Gefühl gehabt, wir müssen diese Engel verehren. Ich will da nicht ganz näher drauf eingehen, das würde noch viel länger dauern. Aber diese heidnische Vorstellung von diesen Weltelementen hing auch irgendwie ganz komisch eng zusammen mit einer Verehrung von Engelwesen. Die Kolosser hatten so eine Vorstellung, dass man irgendwie Christus entgegenkommen müsse auf seiner Sphäre durch irgendwelche Werke, dass man irgendwie von dieser Welt sich abschneidet sozusagen durch Beschneidung, durch Fasten, durch leibfeindliche Tendenzen, damit man irgendwie zu diesem Christus herkommt. Nicht, dass er bei uns ist, sondern dass man sich irgendwie dahin kommt. Das ist ganz merkwürdig und das ist für uns vielleicht heute gar nicht mehr so nachvollziehbar, aber es war irgendwie so eine Unterwerfung unter diesen komischen Weltelementen und unter irgendeiner Philosophie, die hat sich irgendwie eingetragen. Und jetzt kommt's: Wenn ihr doch mit Christus diesen Elementen der Welt gestorben seid, warum lasst ihr euch dann, als würdet ihr noch in dieser Welt leben, vorschreiben, berührt das nicht, fasst das nicht an, isst das nicht? Das sind alles menschliche Lehren und Satzungen, heißt es. In ihnen liegt, also scheint Weisheit zu liegen und freiwillige Frömmeligkeit und Unterwürfigkeit, aber das bringt keine Ehrfurcht. Der Text spricht sich nicht dagegen aus, dass wir fasten sollen. Er spricht sich nicht dagegen aus, sich zu enthalten. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um dieses Wirrwarr zu durchsteigen. Der Schreiber macht deutlich, es geht um diese fleischliche Eitelkeit. Wenn auf einmal, ich sag mal, diese Selbstgeißelung und auch manchmal der Gottesdienst, also dass man unbedingt dienen möchte, zum Götzendienst wird. Dass es nicht mehr Gott dient, sondern auf einer ganz vertrackten, perversen Art und Weise, um eine Befriedigung gibt zu sagen, an mir ist irgendwie alles schlecht und diese Leiblichkeit ist schlecht und dass ich hier lebe, ist irgendwie falsch, sondern ich will gleich in diese Gottessphäre und ich muss da irgendwie was tun, ich muss diesen alles, was leiblich ist sozusagen, genau beobachten. Speisevorschriften, Reinigungsvorschriften, Beschneidung, sexuelle Reinheit in Form von Askese, also gleich Enthaltsamkeit, Fasten und dergleichen mehr. Und gegen diese einzelnen Sachen spricht auch die Schrift nicht. Der Punkt ist, aus welchem Herzen das geschieht und in welcher Haltung. Deshalb ist es so schwer und jetzt versuche ich, den Sack so langsam wieder zuzumachen. In dem ersten Vers, Vers 8, heißt es, dass wir uns nicht durch irgendeine Philosophie, das heißt durch irgendeine Lehre, fangen lassen. Ich glaube, dass auch die Gemeinde in Kolossee geglaubt hat und diesem Christus vertrauen wollte. Aber irgendwie haben sich diese Gedanken von Werksgerechtigkeit, von irgendwelchen Sonderlehren, Beschneidung, das könnten wir doch übernehmen, weil das kann doch nicht so einfach sein. Es kann doch nicht so einfach sein, dass diese Gnade von Christus reicht, dass er den Schuldschein weggenommen hat, sondern wir müssen das doch irgendwie wieder gut machen. Wir müssen doch diese Gnade irgendwie, das kann doch nicht sein, dass er über alle Herrschaftsgewalten, über alle, die Vollmacht haben, triumphieren kann. Deshalb muss der Schreiber das so deutlich machen. Vielleicht haben sie sich, wie das heute auch oft so ist, irgendwie so ein paar Lehren von Jesus gezogen. Zusätzlich was, da gibt es ganz viele Kulte, die hier versteckt sind, aus dem Kebele-Kult, aus, man hat auch schon viele Exegeten, haben da schon viel reingelesen. Wir wissen es nicht ganz genau. Liebe Geschwister, es kann für dich gut sein, zu fasten, wenn Gott dir das aufs Herz legt und wenn das, wie soll ich das mal sagen, wenn das klar im Gebet sich zeigt und wenn das deutlich ist. Aber der Punkt ist, diese Geschwister in der Gemeinde tun das, um irgendwie wiederum dem Leib zu gehorchen. Sie haben diesen Fleischesleib in der Beschneidung, die Christus an unserem Herzen vornimmt, die haben sie irgendwie nicht geglaubt. Sie haben diesen fleischlichen Leib, der unterworfen ist, dem irgendwie nicht abgelegt, sondern folgen dem noch irgendwie nach und wollen auf eine ganz komische Art und Weise das wieder zufriedenstellen und wollen sich irgendwie in dieser Welt gar nicht verorten, gar nicht drin sein. Der Punkt ist, diese Gemeinde oder viele davon sozusagen wollten sich in so eine Christusphäre flüchten. Und es ist klar, wir sind in dieser Welt, aber wir sind schon, wie es im Text heißt, mit ihm auferweckt. Und dieses Spannungsfeld ist für uns gläubige Menschen immer schwierig. Unsere Heimat ist im Himmel und es zieht uns dahin, aber wir sind noch hier. Wir sind da für unsere Geschwister, für allen aber für die, die draußen sind, um die reinzuholen in die Gemeinde, um die zu Gott zu führen. Und wir können uns nicht so eine Absage quasi hinnehmen und uns einfach nur selber geißeln, selber strafen, selber uns so eine Schuld auferlegen. Ich mache euch Mut, diesen Text nochmal zu Hause, ich weiß, der ist fordernd, in Ruhe zu lesen. Ich mache euch Mut, auch mir selber zu prüfen, wo bin ich irgend einer Irrlehre aufgesetzt, einer Täuschung, die nicht auf Christus fußt, irgendeiner Philosophie, einer Menschensatzung. Auch Christus geißelt das in den Evangelien, Satzungen, Lehren der Menschen. Wo ist irgendetwas, was sich in unserer Gemeinde, egal bei mir in Sosa, bei euch hier eingeschlichen hat, was gut klingt, was fromm klingt, was aber letzten Endes kein Götz, was letzten Endes Götzendienst ist und nicht Gottesdienst? Und wo glauben wir, die wir mit überreich beschenkt sind, mit Gnade beschenkt sind, dem nicht und wollen das irgendwie wieder gut machen? Wenn wir ganz Liechtenstein von jemandem geschenkt bekommen haben und wir können das mit all unserer Wirtschaftsleistung, mit allem, was wir an Gedanken haben, mit allen Schulden, die wir aufnehmen, nicht wieder gut machen. Das muss man auch erstmal aushalten, was Gott uns schenkt und dazu mutet. Wir können mit allen guten Werken das nicht wieder gut machen und wir brauchen es auch nicht. Wir müssen uns keinen Schuldschein selber ausstellen, dass wir irgendwie das wieder gut machen könnten. Das ist Gnade. Und er hat auch uns diese Haltung, auch diesen Schuldschein hat er ans Kreuz geheftet. Auch das alles, wo wir denken, ich muss doch jetzt. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Aus dem Sein bei Gott und aus der Liebe zu ihm erwächst das, dass ich ein Täter des Wortes werde, nicht nur ein Hörer. Das wächst aus dieser engen Verbundenheit. Und es sind auch immer unterschiedliche Zeiten, wo ich mehr diene oder wo ich mehr auftanke. Aber das resultiert nie daraus, aus so einem, ich muss doch, ich habe eine Schuld bei Gott abzuleisten. Bin verpflichtet, ich muss jetzt Dienst tun. Sondern es kommt immer darauf an, dass Gott einem das zuspricht, dass er das in das Leben hineinspricht und dass das aus so einer Liebe zu ihm heraus und nicht aus so einer Schuldknechtschaft entsteht. Wir sind keine Knechte. Und dieser Jesus hat das alles getan, über alles, was Gewalt hat, über alles, was uns gefangen nimmt, über all unsere Vorstellungen, die wir uns machen, was wir ihm denn schulden würden, hat er triumphiert. All das hat er entkleidet. Und das zu entdecken und bei uns nachzuprüfen, was ist irgendwie da eine komische Lehre, eine komische Philosophie, die fromm klingt, aber die eigentlich nur fleischlich ist, die eigentlich mich nur besser fühlen lässt im Zweifelsfall auch gegenüber meinen Geschwistern. Ich tue ja das und das, ich mache das, ich gefall Gott mehr, ich bin ja so toll. All diese Gedanken kommen irgendwie daraus. Das zu entdecken, abzuprüfen, ich bei mir zuvorderst, ihr auch, das wünsche ich euch. Der Herr segne euch dafür Klarheit und Mut, ihm nachzufolgen und das anzunehmen, dass Christus das Haupt ist und mächtiger ist als alle Gewalten, als alle Dinge, die uns in dieser Welt gefangen nehmen wollen. Er hat alles gefangen geführt und wird irgendwann mal in Macht und Herrlichkeit sichtbar wiederkehren. Das wünsche ich euch, dass ihr das glauben könnt. Amen.